Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Josephine Schulz, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Mehr Freizeit bei gleichem Lohn, wer sagt dazu schon nein? Trotzdem ist die Vier-Tage-Woche als Konzept nicht ganz unumstritten, weil das nicht in allen Jobs gleichermaßen geht zum Beispiel oder weil Wirtschaftsvertreter sagen, wir müssten in der aktuellen Lage eher mehr arbeiten. Es gibt diverse Argumente von allen Seiten dafür und dagegen und seit heute gibt es auch wissenschaftliche Expertise, die Ergebnisse eines 6-monatigen Pilotprojekts. Das gleich ein Schwerpunkt bei uns. Außerdem vor dem Start der UN-Biodiversitätskonferenz ein Blick auf das Problem digitaler Biopiraterie. Und wir haben eine Geschichte von der Frankfurter Buchmesse. Ein Jugendlicher, der für sein eigenes Buchprojekt zum Unternehmer geworden ist. 3 Tage Wochenende oder vielleicht in der Mitte der Woche mal einen Tag frei, um durchzuschnaufen. Das klingt für viele Arbeitnehmer erstmal sehr attraktiv. Die 4-Tage-Woche ist seit längerem ein Dauerbrenner-Thema, das viel diskutiert wird, auch viel kontrovers diskutiert wird. Und mehr als 40 Betriebe haben das jetzt einfach mal ausprobiert. Ein halbes Jahr lang bei vollem Lohnausgleich und wissenschaftlich begleitet. Und was bei dieser Pilotstudie rausgekommen ist, das erzählt uns Felicitas Böselager.
Die Kollegen und Kolleginnen kann ich glaube sagen, dass sie zu 100% nicht mehr zurück wollen in die 5-Tage-Woche, sondern zu 100% in der 4-Tage-Woche bleiben möchten.
Harald Urban ist Steuerberater und Mitinhaber einer Steuerberaterkanzlei in Schöneich in Baden-Württemberg. Seine Kanzlei ist eine von 45 Organisationen, die als Teil einer Studie der Universität Münster die 4-Tage-Woche ausprobiert haben. Urbans Kanzlei hat 16 Mitarbeitende. Ein Grund, bei der Studie mitzumachen, sei die Überlastung seiner Mitarbeitenden seit der Corona-Pandemie gewesen.
Und dementsprechend haben wir eine gewisse Art an Burnout-Prophylaxe dadurch betreiben wollen. Wir wollten die Mitarbeiterbindung erhöhen, unserer Bestandsmitarbeiter. Aber wir wollten natürlich, Fachkräftemangel gibt es überall, wir wollten natürlich an der Stelle auch attraktiver werden für andere Mitarbeiter, für neue Mitarbeiter, die sich verändern möchten. All diese Dinge haben wir erreicht, das kann ich ganz klar sagen an der Stelle. Insoweit wurden unsere Erwartungen erfüllt in der Kanzlei, für uns persönlich erfüllt und auch übertroffen aus meiner Sicht.
Wie die Kanzlei von Harald Urban wollen insgesamt 73% der Unternehmen aus der Studie die 4-Tage-Woche beibehalten. Entweder final oder erstmal für ein Probejahr. Für Studienleiterin Julia Backmann von der Universität Münster zeigt das,
dass die 4-Tage-Woche funktionieren kann. Die Mehrzahl der Organisationen machen weiter. Aber es zeigt auch, dass manche Organisationen für sich sehen, dass ja die Vorteile nicht überwiegen, um das weiterzumachen.
Ein Ergebnis sei außerdem, dass das Wohlbefinden der Mitarbeitenden steige, das Stresslevel sinke und die Produktivität leicht gesteigert würde. Das bedeutet, dass bei weniger Arbeitszeit der gleiche oder sogar ein etwas höherer Umsatz erreicht wurde.
Insgesamt kann man auch noch sagen, dass die Lebenszufriedenheit der Mitarbeitenden, die an dem Pilotprojekt beteiligt waren, signifikant angestiegen ist, was sich vor allem darauf zurückzuführen lässt, dass die Personen nun mehr Zeit ja für die Aktivitäten und Dinge hatten, die ihnen wichtig waren.
Die Unternehmen, die Teil der Studie waren, kamen aus unterschiedlichen Branchen und Regionen. Auch ihre Größe hat sich stark unterschieden. So gab es Unternehmen mit weniger als 10 und solche mit über 200 Mitarbeitenden. So sei auch die Umsetzung der 4-Tage-Woche von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich gewesen, sagt Carsten Meyer von Intrapreneur, Initiator der Studie. Es gäbe keine One-Size-Fits-All-Lösung und brauche Veränderungsarbeit in den Firmen.
Es geht mit kulturellen und auch organisatorischen Veränderungen einher. Und wenn ich das mir anschaue, wenn wir im Gespräch waren mit Unternehmerinnen und uns darüber ausgetauscht haben, dann sehen wir das, dass es eben harte Arbeit ist. Und das zeigt sich auch in den Umfragen in der Studie.
Ob die 4-Tage-Woche gegen Fachkräftemangel geholfen hat? Laut Studie sind die Bewerbungen gestiegen. Die Unternehmen hatten einen Wettbewerbsvorteil. Ein Effekt, der bei einer flächendeckenden 4-Tage-Woche aber ausbleiben dürfte.
Teil dieser Pilotstudie zur Vier-Tage-Woche war auch, die gesundheitlichen Auswirkungen bei den Mitarbeitenden auszuwerten. Also wie wirkt sich das zum Beispiel auf ihr Stressgefühl aus? Dafür wurden bestimmte körperliche Merkmale mit einem Fitness-Tracker gemessen. Valerie Nowak hat eine Kita, die bei dem Projekt mitgemacht hat, mehrmals besucht, zum Anfang, zur Halbzeit und jetzt nach 6 Monaten, und berichtet, wie sich das Experiment dort auf das Stressgefühl ausgewirkt hat. Wobei man noch dazu sagen muss, in dieser Kita, da wurde die wöchentliche Arbeitszeit für Vollzeitkräfte nicht um einen vollen 8-Stunden-Tag reduziert, sondern an den anderen Tagen musste dafür ein bisschen länger gearbeitet werden.
Das ist Esra Akbas, 26 und Erzieherin im Kinderhaus Nürnberg. Es ist Februar, Anfang 2024. Esra arbeitet ab heute für ein halbes Jahr in der Vier-Tage-Woche.
Ich habe immer den freien Tag am Mittwoch. Mittwoch ist halt dann für mich in der Woche einmal, mich auszuruhen. Ja, also ich denke schon, dass es mir sehr gut tun wird.
Ihre Arbeitszeit bleibt aber gleich, bei 36 Stunden die Woche. Für die Erzieherin eine Herausforderung, denn ab heute muss sie 4 Tage die Woche 9 Stunden arbeiten.
Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte davor einen Tag, wo ich 9 Stunden arbeiten musste. Ich war danach auch fix und fertig. Aber wenn ich jetzt überlege, ich habe dann einen Tag frei, ist natürlich besser.
Das Ziel der Leiterin des Kinderhauses Nürnberg, Carola Weise, bei dem Projekt?
Wir wollen versuchen, den Stresslevel unserer Mitarbeitenden zu senken. Sicherlich ist das im Kita-Bereich nicht vergleichbar mit Arbeitsplätzen in der Verwaltung oder so. Ja. Aber trotzdem haben wir schon die Hoffnung, dass wir weniger Krankheitstage haben und natürlich auch alle Stellen in den Kitas ganz schnell nachbesetzen können und wir keine teuren Dienstleister brauchen.
Weniger Stress, mehr Bewerbungen und weniger Krankheitstage bei den Mitarbeitenden, das ist das Ziel. Aber lässt sich Esras Stresslevel wirklich durch die 4-Tage-Woche senken? Um das zu messen, trägt die Erzieherin einen Fitness-Tracker der Uni Münster. Der misst Stress, Schritte und Schlafqualität. Nach 3 Monaten gibt es den ersten Zwischenstand der leitenden Forscherin, Professorin Julia Backmann.
Also als Zwischenstand kann man auf jeden Fall sagen, das wird angenommen. Es ist wahrscheinlich auch schon eine Herausforderung zum Teil, gerade im Bereich der Kitas mit 9 Stunden.
Die Arbeitsbelastung ist während der Arbeitstage hoch. Aber die Bewerbungslage hat sich durch das Angebot der 4-Tage-Woche verändert, sagt die Leiterin des Kinderhauses.
Wir haben wirklich sage und schreibe 3-mal so viel Bewerbungen. Und bisher gab es jetzt keine Riesenprobleme bei der Umsetzung.
Auch die Erzieherin Esra zieht die 4-Tage-Woche seit 3 Monaten durch. Ihr Zwischenfazit?
Also es hat natürlich seine Vor- und Nachteile, ne? Aber das ist halt auch immer blöd für mich, wenn ich sehe, dass andere immer früher gehen. Aber es kann auch sein, dass ich dann vielleicht doch zum letzten Drucker sage, nee, ich möchte jetzt doch die 5-Tage-Woche.
Die Daten ihres Fitness-Trackers landen anonymisiert im großen Datenpool bei der Universität Münster. Professorin Backmann.
Man sieht zum einen insgesamt über ja, alle hinweg, dass die Wahrnehmung von Stress ja, sich positiv verändert hat, positiv verbessert hat. Und auch die ja, Burnout-Einschätzungen der Teilnehmenden sich positiv verbessert hat.
Die Tracker-Daten zeigen, Menschen in der 4-Tage-Woche haben durchschnittlich weniger Stressminuten und bewegen sich mehr als die Kontrollgruppe in der 5-Tage-Woche. Esra entscheidet sich aber gegen die 4-Tage-Woche.
Diese Last auf mir, dass ich alle Dienste jetzt habe, außer mittwochs, und dann auch zu sehen, mittwochs, wenn Personalmangel war, dass die auch Stress hatten.
Das Kinderhaus Nürnberg testet weiter und passt das 4-Tage-Modell an. Ab jetzt haben die Erzieherinnen alle 2 Wochen einen Tag frei. Dafür sinkt ihre tägliche Arbeitszeit von 9 auf 8 Stunden.
Von Wachstumszahlen wie in China kann Deutschland aktuell nur träumen. Aber 4,6% Wachstum im vergangenen Quartal ist für China trotzdem keine überragende Nachricht. Das ist weniger, als man anstrebt. Und das zeigt, dass es aktuell doch einige Probleme gibt. Unter anderem der Immobiliensektor ist da ein wichtiges Stichwort. Die Chefin des IWF hat das auch angesprochen und hat China empfohlen, grundsätzlich andere Schwerpunkte zu setzen. Eva Lambi-Schmidt.
Chinas Wirtschaftswachstum verlangsamt sich weiter. Für die Monate Juli bis September meldet das Nationale Statistikamt ein Wachstum von 4,6% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das ist das schwächste Wachstum seit 1,5 Jahren. Das externe Umfeld sei komplexer und schwieriger geworden. Die Grundlage für die wirtschaftliche Erholung müsse noch gefestigt werden, so Sheng Laiyun, stellvertretender Direktor des Nationalen Statistikamts. Dabei liegen die Probleme auch im Inland. Vor allem eine schwache Inlandsnachfrage und eine anhaltende Immobilienkrise belasten die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Der Außenhandel hat sich in diesem Jahr wieder erholt. Doch die Volksrepublik kann sich laut Einschätzung des Internationalen Währungsfonds nicht mehr nur auf Exporte verlassen. China müsse auf ein konsumorientiertes Wirtschaftsmodell umsteigen, ansonsten könne das Wachstum mittelfristig auf unter 4% fallen, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva der Nachrichtenagentur Reuters. Um das durch die jahrelange Immobilienkrise erschütterte Vertrauen der Konsumenten in den Markt zu stärken, hat die chinesische Staats- und Parteiführung ein umfangreiches Konjunkturpaket angekündigt. Der Privatsektor und kleinere Unternehmen sollen stärker unterstützt werden. Außerdem wurden die Zinsen für Immobilienkredite gesenkt, damit wieder mehr Leute eine Wohnung kaufen. Diese Maßnahmen gingen in die richtige Richtung, so Kristalina Georgieva, Chefin des Internationalen Währungsfonds. Sie würden darauf abzielen, die Auswirkungen der Immobilienkrise auf die chinesische Wirtschaft abzumildern und das Vertrauen wiederherzustellen. Das Nationale Statistikamt Chinas zeigt sich aufgrund der politischen Maßnahmen zuversichtlich, das selbstgesetzte Ziel von etwa 5% Wirtschaftswachstum in diesem Jahr erreichen zu können. Dafür müsste dieses im vierten Quartal jedoch 5% übersteigen. Internationale Experten halten dies für ambitioniert bis nicht realistisch.
Wenn in China die Wirtschaft schwächelt, ist das auch keine gute Nachricht für deutsche Firmen, vor allem für die Autobauer. Die deutsche Automobilbranche hat ohnehin gerade einige Schwierigkeiten und in Italien, da sieht das ganz ähnlich aus. Deshalb haben die Mitarbeiter der Autokonzerne zum Generalstreik gerufen. Elisabeth Pongratz.
Zu Tausenden waren die Beschäftigten der Automobilbranche in der Hauptstadt Rom auf die Straßen gegangen, mit Trillerpfeifen, Plakaten und den Fahnen der Gewerkschaften. Sie fordern ein Einschreiten der Regierung, nötig sei ein Neubeginn der Industriepolitik. In Italien wurden über Jahrzehnte erfolgreich Autos gebaut, doch in jüngster Zeit stürzt die Produktion ab. Bei Stellantis, dem italienisch-französischen Konzern, wurden an den Standorten in Italien in den ersten 9 Monaten im Vergleich zum Vorjahr mehr als 40% weniger PKWs produziert. Überall kam es zu Kurzarbeit. Die Gewerkschaften befürchten, dass Werke geschlossen werden und 25.000 Menschen ihre Arbeit verlieren könnten. Das wäre ein Drittel aller Beschäftigten in der italienischen Automobilbranche. Deshalb traten mit Beginn der Frühschicht viele Arbeitnehmer im ganzen Land in den Streik. Bei der Kundgebung in Rom forderte der Generalsekretär der Gewerkschaft CGIL, Maurizio Landini, einen strategischen Gesamtplan in Italien und in Europa. Momentan, so sagte er, produziere man im Land 300.000 Autos, aber es seien Kapazitäten da für 1,5 Millionen Autos. Unternehmen wie Stellantis, die Zulieferunternehmen und die Politik müssten dringend reagieren.
Aus Rom war das Elisabeth Pongratz.
Frieden mit der Natur. Eine Serie zur Weltnaturkonferenz COP16 in Cali.
Wenn ich im Ausland eine Pflanze entdecke mit interessanten Eigenschaften und ich nehme diese Pflanze mit, analysiere sie in meinem Labor und entwickle daraus zum Beispiel ein Medikament und das lasse ich mir dann patentieren und mache damit vielleicht große Profite, dann habe ich unter Umständen Biopiraterie betrieben. Und dazu muss man heutzutage auch keine physischen Pflanzen mehr von A nach B bringen, denn die Informationen über das Erbgut, die sind in der Regel digital verfügbar. Bei der UN-Biodiversitätskonferenz in Kolumbien ab kommender Woche, da wird auch ein internationaler Fonds gegen digitale Biopiraterie eine Rolle spielen. Jule Reimer berichtet.
Wenn sich Unternehmen unerlaubt an Samen von Pflanzen und Tieren aus einem anderen Land bedienen, um damit Geld zu verdienen, betreiben sie Biopiraterie. Denn laut internationalem Recht gilt,
wenn ein Unternehmen, sagen wir aus Deutschland, die genetischen Ressourcen von, sagen wir, Indien brauchen möchte, dann muss die einen Vertrag machen mit Indien. Da muss sie sich einig werden darüber, was die Bedingungen sind, um das zu nutzen und wie und welcher wie der Vorteil ausgeglichen wird,
erklärt Simon De Gelo, Experte für Nutzpflanzen bei der Schweizer Stiftung SwissAid. Festgehalten ist dies seit 2010 im Nagoya-Protokoll der UN-Konvention zum Schutz der Artenvielfalt, vereinbart als sogenanntes ABS-System, A steht Englisch für Access, wie Zugang, B und S für Benefit Sharing, also Vorteile und Erlöse teilen. Nur, heutzutage müssen Biopiraten kein lebendes genetisches Material mehr über Grenzen schmuggeln. Es reicht, die DNA als digitalisierte genetische Sequenz aus den Datenbanken der Welt abzugreifen. Das sei wichtig für alle Forscher in der Welt, sagt Jörg Overmann, Direktor des Leibniz-Instituts DSMZ, Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, um
Bioressourcen, aber auch digitale Sequenzinformationen gerade auszutauschen, und das geht nur über den freien Zugang.
Bei der Weltnaturkonferenz 2022 in Montreal hatten sich die Vertragsparteien mühsam auf einen Fonds geeinigt, aus dem Geld an Länder fließen soll, die ihre digitalisierten Geninformationen allen zugänglich machen. In Cali wird nun um das Wie gerungen. Viele Entwicklungsländer, vor allem die Artenreichen, stoßen sich an ungenauen Definitionen im vorgeschlagenen Vertragstext, berichtet Simon De Gelo.
Auf Englisch redet man von Free Access, aber heißt jetzt freier Zugang, heißt das auch Gratiszugang? Das kann es ja nicht sein, weil dann wird kein finanzieller Vorteil mehr ausgeglichen.
Nitin Ramakrishnan ist Jurist für internationales Völkerrecht beim Third World Network, einer der wichtigsten Lobbyorganisationen des globalen Südens. Er fordert:
So they have conditions.
Alle Datenbanken haben Nutzungsbedingungen. Warum können Sie in diese nicht eine mehr aufnehmen? Nämlich, wenn Sie mit den hinterlegten Geninformationen Gewinne machen, teilen Sie diese fair und angemessen, beziehungsweise so, wie es international festgelegt wurde.
Die meisten Datenbanken für Gensequenzinformationen sitzen im reichen Norden der Welt. Die Corona-Pandemie, der Umgang mit Patenten auf Impfungen und Tests, all das hat Misstrauen vertieft. Der Jurist fragt sich auch, ob und wie die Verwendung der Geninformation überhaupt nachverfolgt wird.
Es scheint, als würde ein anonymer Zugriff gefördert, ohne dass auch nur ansatzweise geklärt wäre, wer die Person ist und wofür dieses wertvolle Gut verwendet wird.
Ramakrishnan schlägt deshalb vor, wenn es sich um digitalisierte Geninformationen von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen handele, die nur in diesem einen Land vorkommen, sollte der Herkunftsstaat über nationale Datenbanken kontrollieren können, wer Zugriff erhält. Zu teuer, zu kompliziert, entgegnet der Mikrobiologe Jörg Overmann. Für Mikroorganismen sei sowas gar nicht machbar, weil die nur gebündelt neue Forschungsergebnisse liefern könnten.
Es kommt ein Nutzer und der Nutzer lädt jetzt 100 oder 1000 Sequenzen runter aus zig verschiedenen Ländern. Wie wollen Sie das bewerten?
Ein Vorschlag für Kali lautet deshalb, die wichtigsten Nutznießer der Biodiversität sollten grundsätzlich einen gewissen Betrag ihres Umsatzes oder Gewinns in den multilateralen Fonds einspeisen.
Jule Reimer vor dem Start der UN-Biodiversitätskonferenz. Die Strompreise könnten sich für Haushalte zukünftig etwas ändern, und zwar abhängig davon, ob die Menschen an einem Ort leben, wo besonders viel erneuerbare Energie zur Verfügung steht. Hintergrund ist eine Neuverteilung der Netzentgelte, wie Christian von Stülpnagel erklärt.
Ein Durchschnittshaushalt, der 3.500 Kilowattstunden Strom im Jahr verbraucht, kann sich kommendes Jahr auf Entlastungen einstellen. Zum Teil geht es dabei um mehr als 200 Euro, das aber nur in bestimmten Regionen Deutschlands, etwa in Mecklenburg-Vorpommern. Das hat die Bundesnetzagentur in Bonn mitgeteilt. Demnach sinken voraussichtlich die Strompreise auch in Teilen von Schleswig-Holstein, Brandenburg oder Bayern. Die erwarteten jährlichen Einsparungen schwanken dabei zwischen rund 50 und 150 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Hintergrund ist, dass das sogenannte Netzentgelt zum neuen Jahr angepasst wird. Es macht rund ein Viertel des Strompreises in Deutschland aus. Durch den Ausbau von dezentral erzeugten erneuerbaren Energien muss das Stromnetz hierzulande massiv erweitert werden. Bisher mussten dafür die lokalen Stromnetzbetreiber zahlen. Das Netzentgelt war deshalb in Regionen mit einem starken Ausbau besonders hoch. Die Kosten werden nun bundesweit verteilt, wodurch in einigen Regionen die Preise sinken, in vielen anderen aber auch leicht steigen.
Seit heute ist die Buchmesse auch für das breite Publikum geöffnet, und dort war auch Jessica Sturmberg unterwegs. Und sie hat einen Jugendlichen dort kennengelernt, der keinen großen finanzstarken Verlag im Rücken hat, aber trotzdem Bücher geschrieben hat. Und um das zu finanzieren, auch das Marketing, den Vertrieb und seinen Messestand, ist er gleichzeitig zu einem ziemlich kreativen Unternehmer geworden.
Halle 3.0, ganz hinten bei den Kinderbüchern, steht Mika Blum in seinem kleinen Messestand und macht die vorbeiströmenden Besucherinnen und Besucher unter anderem mit einem großen roten Schild mit weißer Schrift über dem Stand auf sich aufmerksam. der wahrscheinlich jüngste Autor der Buchmesse. Mika Blum, dunkle Locken, T-Shirt, Jeans und Turnschuhe, ist 16 Jahre alt und hat 2 Kinderbücher geschrieben. Ob er wirklich der jüngste Autor ist, lässt sich schwer sagen. Aber was er wohl ist, der jüngste Unternehmer auf der Messe.
Oder gerne, ich gebe Ihnen einfach mal meine Visitenkarte mit.
Ja.
Und vielleicht melden Sie sich ja bei mir, würde mich freuen.
Mika Blum hat eine Geschichte geschrieben über eine Familie mit 3 Kindern, die in den Urlaub aufbricht, sich verfährt, in einem Gebiet ohne Internetversorgung strandet und all das erlebt, was einer Familie auf Reisen ebenso passiert. Inspiriert von eigenem Erleben.
In meinen Büchern geht es um Alltagschaos, was jeder so kennt, nur halt noch in der Stufe schlimmer.
Erzählt aus der Perspektive eines der 3 Kinder, verfasst in seinem jugendlichen Schreibstil unter dem Titel Die Heiterkeitshelden. Mika Blum ist voller Elan und hat viel Energie da reingesteckt, seine Geschichte zu veröffentlichen.
Das ist Self-Publishing, Eigenverlag und alles liegt in meiner Hand. Also vom Schreiben bis hin zur Gestaltung des Buches, über den eigenen Online-Shop bis hin zu Amazon-Listings, liegt alles in meiner Hand, mache ich alles selber.
Auch einen Illustrator suchen, der sein Buch bebildert, den er im Internet gefunden hat. Im vergangenen Jahr hat er das alles neben der Schule gemacht. Jetzt hat er den Realschulabschluss und will sich erst einmal ganz diesem Projekt widmen.
Ich mache jetzt erstmal ein Jahr Pause und gucke, wie das mit meinem Buch so anläuft. Ich bin jetzt hier auf der Frankfurter Buchmesse, nächstes Jahr in Leipzig. Ich habe dieses Jahr schon 20 Lesungen gehalten. Ich stehe da komplett dahinter. Von morgens bis abends arbeite ich an diesem Buch, an meinem Projekt, an Marketing, Vertrieb und stecke da wirklich alles rein.
Er begleitet jeden Schritt vom Schreiben, Auslieferung der Bücher, Lesungen in seiner Geburtsstadt Wolfenbüttel auch auf seinem Instagram-Kanal. Der Stand auf der Frankfurter Buchmesse, bisher der Höhepunkt seiner schriftstellerisch-unternehmerischen Tätigkeit.
Aber es ist einfach die Reichweite, die man hier hat, so viele Kontakte, Kunden.
Allerdings kostet ihn der Messeauftritt rund 3.000 Euro plus Hotel. Auf die Frage, wie er das finanziert, erklärt Mika Blum.
Durch meine Jahresumsätze, das hat ziemlich gut gepasst. Ich reinvestiere alles, was ich einnehme und so am Anfang muss man natürlich in Vorleistung gehen, gerade bei Eigenverlag. Es gibt heutzutage ja schon Möglichkeiten wie Books on Demand, die erst drucken, wenn man bestellt. Das ging bei mir natürlich nicht, weil ich habe ein Vollfarb-Kinderbuch mit Hardcover.
Mit diesem Qualitätsanspruch hat er zuletzt eine Auflage von 2000 Exemplaren drucken lassen, damit es bezahlbar bleibt mit 12,90 Euro für die Leserinnen und Leser. Ihn haben beide Bände zusammen rund 10.000 Euro für den Druck gekostet, erzählt sein Vater. Finanziert hat er das mit dem Geld, das seine Eltern für seine Ausbildung zurückgelegt hatten. Mika Blum sieht das gut investiert.
Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte möglichst viel bei diesem Projekt lernen und möglichst viel mitbekommen, was alles dahinter steckt. Und ich denke, deswegen war der Eigenverlag allein schon eine sehr gute Entscheidung.
Und von der Frankfurter Buchmesse, da ist es gar nicht mehr so weit zur Frankfurter Börse und zu Samir Ibrahim. Der DAX gestern nach der EZB-Entscheidung ja auf Rekordhoch, ging das heute auch so weiter.
Naja, man gibt sich hier alle Mühe. Der DAX jetzt aktuell bei 19.655 Punkten. Da fehlen noch 20 Punkte, um hier den neuen Rekord einzustellen. Aber es geht voran.
Und wie hat sich der Euro weiterentwickelt seit gestern?
Ja, der Euro-Referenzkurs bei einem Dollar 0,847, also etwas erholt. Gestern ist er um ein knapp halbes Cent gefallen nach der Zinsentscheidung. Das ist auch quasi so üblich. Halbes Cent hört sich wenig an, ist aber am Devisenmarkt wirklich sehr viel.
Und auch das hatten wir gestern schon, Gold weiter auf Rekordkurs.
Ja, und so geht es weiter voran. Der Goldpreis jetzt am Nachmittag in London bei 2717 Dollar je Feinunze. Das ist tatsächlich neuer Rekord. Schwer gesucht, das Metall.
Dann sollten wir auf die Aktie von ThyssenKrupp schauen. Die steigt gerade stark an. Was steckt dahinter?
Ja, ist bekannt geworden am Nachmittag durch Mitteilung von ThyssenKrupp. Die Stahltochter verkauft ihr indisches Elektrobandgeschäft. Wem das nicht gleich sofort was sagt, das ist ein kaltgeweißtes Band aus Eisen und Silizium, wird verwendet für den Aufbau von Magnetkernen in elektrischen Geräten und Maschinen. Das Geschäft bringt 440 Millionen Euro ein. Entsprechend die Reaktion der Anleger. Die Aktie springt jetzt inzwischen um 9% nach oben.
Wir haben auch schon über die Wachstumszahlen aus China berichtet. Bewegt das auch bei uns die Anleger?
Ja, das ist sehr positiv aufgenommen worden. Diese Zahlen geben so ein bisschen Hoffnungsschimmer. Und es hat vor allen Dingen die Autoindustrie nach vorne gebracht. Autohersteller gehören heute wirklich definitiv zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt, ganz weit vorne. Unter anderem Continental, Porsche, die Autohersteller BMW und Mercedes. Aber auch die Lkw-Hersteller ganz weit vorne. Das liegt wiederum an einem Ausblick, den den Volvo gegeben hat, schlechte Zahlen, aber sie sehen in den nächsten Monaten ein gutes Geschäft.
Und geben Sie uns noch kurz die Info zu den Anleihen.
Ja, die Umlaufrendite weiter gesunken auf 2,17%.
Vielen Dank, Samir Ibrahim. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Noch die Empfehlung, dran zu bleiben in Kultur. Heute gleich unter anderem die Kulturszene Armeniens im Fokus. Mein Name ist Josephine Schulz. Danke Ihnen fürs Zuhören und einen schönen Abend noch.